Mitten im Wald im deutschen Bundesland Sachsen, knapp 12 Kilometer östlich von Leipzig, liegt ein verlassener Flugplatz. Alte Bauruinen stehen dort, verfallene Bunker, Kasernen mit kaputten Fenstern und Graffiti an den Wänden. Im Nationalsozialismus hat die Wehrmacht hier Kampfflugzeuge stationiert. Jahrzehnte später trainieren an derselben Stelle Neonazis.
Sie bereiten sich auf einen gewaltsamen Umsturz in Teilen Ostdeutschlands vor, wollen dort einen NS-Staat errichten. Die sächsischen Separatisten, so nennen sie sich selbst. Im November 2024 werden 8 Mitglieder der militanten Gruppe festgenommen. Ihr mutmaßlicher Anführer kommt aus einer bekannten Familie aus Österreich. Einer Familie mit Hang zum Rechtsextremismus und guten Verbindungen zur rechtsradikalen FPÖ.
In den Ermittlungsakten heißt es eben sinngemäß, dass das Netzwerk des Vaters Kontakte zu anderen Rechtsextremisten in Österreich durchaus noch eine Rolle spielen dürften, auch für die sächsischen Separatisten.
Und dann gibt es da noch ein altes Forsthaus in Niederösterreich, das die Familie bewohnt.
Dort hat man dann eben auch deswegen von den deutschen Behörden angeregt Hausdurchsuchungen durchgeführt und fand 30 Kilo Munition und eben auch NS-Devotionalien.
Ich bin Lucia Eisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit den sächsischen Separatisten und ihren Wurzeln in Österreich. Wir zeigen, wie der Anführer der militanten Gruppe die Nazi-Ideologie seines Vaters fortführt. Und wir fragen, wie sehr die Gefahr durch solche rechtsextremen Zellen zunimmt.
Ein Dienstag im November 2024. In den frühen Morgenstunden lässt die deutsche Bundesanwaltschaft eine Großrazzia durchführen. Hunderte Polizeikräfte durchsuchen Wohnungen und nehmen 8 junge Männer fest. Sie stehen im dringenden Verdacht, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben. Die sächsischen Separatisten, abgekürzt SS.
Das ist eine Gruppe von teilweise noch recht jungen Männern, unter 25, die vor allen Dingen in Ostdeutschland saßen.
Hier hören Sie Wolf Wiedmann-Schmidt, Redakteur für Innere Sicherheit beim Spiegel. Er hat diese jungen Männer seit der großen Razzia im November auf dem Schirm, die sich vermutlich so 4 Jahre zuvor als Netzwerk zusammengefunden haben.
Und so zumindest sieht es die Bundesanwaltschaft, geplant haben sollen, an irgendeinem Tag X, wenn die staatliche Ordnung zusammenbricht, quasi loszuschlagen und ja, in Teilen Ostdeutschlands irgendeine Form von anderem Staatswesen zu errichten.
Ein Staatswesen nach NS-Vorbild. Etwa 3 Jahre vor der Razzia werden die deutschen Behörden auf die sächsischen Separatisten aufmerksam, durch einen Hinweis des amerikanischen Geheimdienstes.
Und zwar, weil einer aus der Gruppe der sächsischen Separatisten, also der mutmaßliche Kopf, in den USA in sehr radikalen, sehr gewaltbereiten, rechtsextremen Chatgruppen unterwegs war und dort sein Pech auf einen verdeckten Ermittler des FBI gestoßen ist.
Diesem verdeckten Ermittler breitet der Kopf der deutschen Separatistengruppe ganz offen seine krude Weltsicht aus. Er spricht vom Tag X, an dem angeblich die gesellschaftliche Ordnung zusammenbrechen wird.
Und hat da dann eben sehr freizügig ausgeplaudert, dass er so eine Gruppe von jungen Männern um sich geschart hat in Deutschland, dass sie ja, sich vorbereiten für den Ernstfall.
Das FBI leitet den Hinweis an den deutschen Verfassungsschutz weiter. So kommen die Ermittler den sächsischen Separatisten auf die Spur und beginnen, die Zelle zu überwachen. Bis zu 20 Mitglieder sollen ihr angehören. Manche sind Teil des engeren Kreises, einige sind wohl losere Unterstützer. Auf Telegram tauschen sie Umsturzpläne und Gewaltfantasien aus. Die Nachrichten triefen nur so von NS-Ideologie und Antisemitismus.
Ein Mix quasi aus einerseits Holocaust-Leugnung, andererseits dem Wunsch, der Holocaust hätte noch viel mehr jüdische Menschenleben gefordert. Und all das eingebettet eben auch in Nazi-Verherrlichung.
Das ist Fabian Schmidt vom Standard. Er konnte Auszüge der Chats in den Ermittlungsakten einsehen. Die sächsischen Separatisten chatten aber nicht nur, sie treffen sich auch physisch. Zum Beispiel auf dem alten Flugplatz in Sachsen. Dort führen sie paramilitärische Trainings durch. In den alten Ruinen üben sie den Häuserkampf. Sie reisen nach Polen und Tschechien, um dort im Wald mit scharfen Waffen zu schießen.
Das bezeichnet man auch als zum Beispiel Inner Woods Bombing, also dass man in the woods geht, um etwas in die Luft zu jagen, um paramilitärisch zu trainieren.
Nachts marschieren die Männer stundenlang durchs Dickicht. Alles, um sich auf den Tag X vorzubereiten.
Der Tag X, der kam bei uns im Podcast schon öfter mal vor, wenn es um Neonazis geht.
Das ist dieses Narrativ, vor allem in der rechtsextremen Szene oder in der Verschwörungstheorie, dass da alles kollabiert, also der Staat, wie wir ihn kennen, und dass die dann quasi übernehmen.
So erklärt es unsere Kollegin Colette Schmidt vom Standard. Dass alle unsere KollegInnen in dieser Folge Schmidt mit Nachnamen heißen, das ist übrigens reiner Zufall. Die drei sind nicht irgendwie verwandt. Und es ist auch kein geheimes Zeichen für einen bevorstehenden Kollaps bei Inside Austria.
Das hätte jetzt wahrscheinlich auch keiner von unseren HörerInnen gedacht, aber eben irgendwelche willkürlichen Auffälligkeiten, die werden im rechtsextremen oder verschwörungstheoretischen Milieu gern mal als angebliche Hinweise gelesen, dass eben dieser Tag X bevorsteht, was auch immer das konkret dann heißt.
Das kann sein ein Blackout, das wurde ja auch immer wieder heraufbeschworen, dass dann überhaupt nirgends mehr Strom gibt auf einmal und alles zusammenbricht, Cyberangriffe oder was auch immer.
Manche Gruppen wollen den Tag X selbst mit Gewalt herbeiführen. Andere glauben, dass der ganz von selbst eintritt.
Auch die sächsischen Separatisten bereiten sich jedenfalls auf einen Tag vor, an dem alles zusammenbricht und sie die Gebiete in Sachsen und anderen ostdeutschen Ländern erobern können.
Und da wird ihnen vorgeworfen, dass sie dann in Sachsen und Umgebung ethnische Säuberungen durchführen hätten wollen. Das heißt, in Wirklichkeit Menschen, die ihnen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Hintergrunds oder auch ihrer politischen Einstellung nicht recht sind, sozusagen umgebracht hätten. Also das ist der für mich schwerwiegendste Vorwurf. Und das ist wirklich einfach Terrorismus und nicht nur, ja, der hat eine problematische ideologische Einstellung.
Ausrotten wollen die sächsischen Separatisten zum Beispiel Juden und Migrantinnen. Auch darüber tauschen sie sich in den Chatnachrichten aus.
Aus denen spricht eine wirklich erschreckende auch Mordlust. Menschenverachtung und Mordlust.
Was die Gewalt angeht, orientieren sich die sächsischen Separatisten durchaus auch an islamistischen Gruppen, obwohl sie Muslime ja eigentlich ablehnen.
Was ich auch interessant fand, ist, dass die Idee eines White Jihad immer wieder durchschlägt, also die Bewunderung bis zu einem gewissen Grad für den IS, für die Inszenierung, für die Brutalität und das Ganze quasi umgemünzt auf, das sollte man doch quasi mit der weißen Rasse und den christlichen Weißen sollte man doch genauso etwas machen wie der Islam vermeintlich mit dem IS.
Ein White Jihad also, der zum Kampf gegen alle Nicht-Weißen aufruft.
Im November 2024 haben die Behörden genug Hinweise gegen 8 Mitglieder der Gruppe, um sie festzunehmen. Bei der Großrazzia finden die Sicherheitskräfte auch Schusswaffen, Munition und Schalldämpfer. Die sächsischen Separatisten werden daraufhin als gefährlich eingestuft.
Kurz nach der Festnahme taucht ein brisantes Foto in den Medien auf. Es zeigt 5 der 8 verhafteten Mitglieder zusammen mit Björn Höcke, dem Chef der AfD in Thüringen. Die Gruppe posiert hinter einem Banner der Jungen Alternative Sachsen. Aufgenommen wurde das Bild im Mai 2022. Höcke hat auf Anfrage des Spiegel mitteilen lassen, er würde die Männer nicht kennen. Aber 3 der Terrorverdächtigen sind selbst Mitglieder der AfD in Sachsen.
Und waren entweder in der AfD oder in der Jugendorganisation Junge Alternative aktiv.
Einer von ihnen, sagt unser Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt, ist ein Lokalpolitiker, der vor seiner Verhaftung für die AfD im Stadtrat der sächsischen Gemeinde Grimmer sitzt. Er ist außerdem Schatzmeister bei der Jungen Alternativen in Sachsen.
2 waren auch Mitarbeiter von einem AfD-Landtagsabgeordneten.
Dass von 8 Festgenommenen 3 bei der AfD aktiv sind, das ist dann doch auffällig.
Und das wusste natürlich die Partei auch, dass das, ich sag mal, weniger gut aussieht und hat deswegen auch die 3 dann relativ schnell ausgeschlossen.
Die AfD behauptet auch, sie habe nichts vom Hintergrund der 3 Mitglieder gewusst.
Ich würde auch davon ausgehen, dass die AfD jetzt nicht wusste von dieser konkreten Terrororganisation Sächsische Separatisten, aber dass die Festgenommenen oder Beschuldigten sehr radikal unterwegs waren, kann ich mir schwer vorstellen, dass das verborgen geblieben ist.
Dazu muss man auch sagen, die AfD in Sachsen und vor allem ihre Jugendorganisation wird vom Verfassungsschutz selbst als rechtsextremistisch eingestuft.
Von dem her ist es nicht ganz glaubwürdig, wenn man sagt, man hat nicht mitbekommen, dass sie radikal unterwegs waren. Das kaufe ich der AfD nicht ab.
Auf dem Foto der sächsischen Separatisten mit Björn Höcke fällt uns ein weiterer junger Mann besonders auf. Strohblonde Haare, an den Seiten kurzgeschoren, am Scheitel dichter. Es ist der Mann, der dem verdeckten Ermittler vom FBI in einer amerikanischen Chatgruppe von seinen Umsturzplänen erzählt. Der mutmaßliche Kopf der sächsischen Separatisten. Sein Name ist Jörg Schimanek. Er ist 24 Jahre alt.
Auch er wird an jenem Morgen im November 2024 festgenommen. Genau wie sein jüngerer Bruder Jörn. Den sieht man ebenfalls auf dem Foto mit Björn Höcke. Beide Brüder haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihr Vater kommt aber aus Österreich. Er ist nach Ostdeutschland ausgewandert, nachdem er in Österreich mehrere Jahre wegen NS-Wiederbetätigung im Gefängnis saß. In der Familie gibt es noch weitere Verbindungen in neonazistische Kreise und auch zur FPÖ.
Die Schimaneks kommen ursprünglich aus einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich. Seit mehreren Generationen fallen Mitglieder der Familie mit rechten bis rechtsextremen Aktivitäten auf. Angefangen beim Großvater des 24-jährigen Jörgs, also des mutmaßlichen Anführers der sächsischen Separatisten. Vor wenigen Monaten ist der Großvater verstorben. Auf seiner Todesanzeige war ein Symbol abgebildet, das auch von der Schutzstaffel der Nationalsozialisten benutzt wurde.
Der war FPÖ-Politiker und ganz, ganz früh in seiner Zeit sogar mal, glaube ich, bei der SPÖ Mitglied. Aber jedenfalls bekannt wurde er als FPÖ-Politiker, als Langjähriger.
Unsere Kollegin Colette Schmidt hat sich die Familiengeschichte der beiden Schimanek-Brüder von den sächsischen Separatisten genauer angesehen. Ihr Großvater sitzt in den 90er Jahren für die Freiheitliche Partei im Landesparlament von Niederösterreich. Es ist die Zeit, in der Jörg Haider die FPÖ gerade groß macht. Auf Fotos von damals sieht man Großvater Schimanek zusammen mit hochrangigen Freiheitlichen, wie Susanne Ries-Passa. Das war in den 2000ern die Vizekanzlerin der ersten schwarz-blauen Koalition.
Der Landespolitiker hat zwei Söhne, Hans-Jörg und René Schimanek. Beide sind heute um die 50 Jahre alt.
Hans-Jörg Schimanek ist der Vater der beiden jungen Männer bei den sächsischen Separatisten. Und er hat in seiner Jugend bei dieser berüchtigten Fapo von Gottfried Küssel mitgemacht.
Gottfried Küssel, das ist wohl der bekannteste Neonazi Österreichs. Er gründet in den 1980ern die sogenannte Volkstreue Außerparlamentarische Opposition, kurz Fapo.
Die haben eben Wehrsportübungen gemacht, wo man auch das Ermorden von politischen Gegnern durch das Durchschneiden der Kehle zum Beispiel geübt hat, solche Dinge. Die sind schwer im Neonazismus und man muss auch sagen, Gottfried Küssel hat sich schon öffentlich selbst als Nationalsozialist bezeichnet. Also der steht zu dieser Ideologie.
Dieser paramilitärischen Gruppe schließt sich jedenfalls auch Hans-Jörg Schimanek an, also der Vater der beiden Mitglieder der sächsischen Separatisten.
Er war dort sogar im Führungskader, hat bei Wehrsportübungen mitgemacht.
Rechtsum, Kameraden, rechtsum.
In einem Beitrag von Spiegel TV sieht man den jungen Hans-Jörg Schimanek bei einer Übung der Fapo. Er trägt Kleidung im Military-Look. Sein Gesicht ist mit grüner, brauner und schwarzer Farbe beschmiert. Die blonden Haare seitlich kurz geschoren, spricht er mit den Reportern über seine Rolle bei der Fapo.
Ich war also 7 Jahre beim Bundesheer. Bin also bestens ausgebildet worden bei der Garde in Wien. Habe wirklich eine sehr gute militärische Ausbildung genossen, die ich natürlich mehr oder weniger jetzt weitervermitteln kann wie dann junge Leute. Es ist ja, das Militär ist eigentlich mein Metier schlechthin. Ich bin also zuständig für die militärische Schulung der Leute für Österreich.
Auch in einem alten Beitrag des ORF ist Hans-Jörg Schimanek zu sehen. Er demonstriert jungen Männern, wie man jemandem die Kehle durchschneidet.
Falls er noch immer lebt, kannst du immer bauen.
Falls er noch immer lebt, kannst du noch immer ein paar Mal draufhauen, sagt Schimanek, während er einen festen Schlag auf den Kopf andeutet.
Mitte der 1990er wird die militante Gruppe WAPO von der Polizei zerschlagen. Der Gründer Gottfried Küssel und einige Mitglieder müssen wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung in Haft. Auch Hans-Jörg Schimanek landet mehrere Jahre im Gefängnis.
Hans-Jörg Schimanek hat diese Strafe getilgt und ist dann in der Folge nach Sachsen ausgewandert und hat sich dort als Immobilienunternehmer betätigt, erfolgreich muss man sagen, mit anderen gemeinsam.
In Sachsen werden dann die Söhne geboren, die später die sächsischen Separatisten gründen. Während sich in Österreich ihr Vater als Führungsfigur in paramilitärischen Neonazi-Kreisen etabliert hatte, machte dessen Bruder, René Szymanek, Karriere in der offiziellen Politik. René Szymanek tritt damals mehr oder weniger in die Fußstapfen von Großvater Szymanek und wird FPÖ-Politiker. Von den neonazistischen Aktivitäten seines Bruders versucht er sich zu distanzieren.
Er hat immer betont, dass er mit der FAPO von Gottfried Küssel nur am Rande zu tun hatte, denn er sei ja zu jung gewesen. Und es gibt zwar ein Foto, wo man sieht, dass er auch bei einem Marsch dabei ist von diesen Neonazis damals, aber da hat er gesagt, er wollte nur seinen großen Bruder vor Angriffen durch Antifaschisten beschützen. Also irgendwie wurde er auch nicht verurteilt und ist da aus dieser ganzen FAPO-Geschichte, hat er sich gut raushalten können in der Öffentlichkeit. Also da hat man ihm nie wirklich was anlasten können.
Stattdessen arbeitet sich René Szymanek bei der Freiheitlichen Partei nach oben. Während der blau-schwarzen Regierung unter Sebastian Kurz 2017 ist er etwa Büroleiter im FPÖ-geführten Verkehrsministerium. Und nach der letzten Nationalratswahl im Herbst 2024, die ja die FPÖ gewonnen hat, steigt er noch weiter auf.
Er war bis vor kurzem in Österreich der Büroleiter des zweitmächtigsten Mannes im Staat, also dem Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz.
Mit den Ermittlungen rund um die sächsischen Separatisten, also seine Neffen, bröckelt dann allerdings das saubere Image, das René Szymanek über all die Jahre versucht hat, aufrechtzuerhalten. Dazu kommen wir gleich.
Das Umfeld, in dem die jungen Szymaneks aufwachsen, ist jedenfalls sehr einschlägig. Großvater und Onkel sind aktiv in der Rechtsaußenpartei FPÖ. Der Vater war Teil der bekanntesten Neonazi-Gruppe Österreichs. Nach seiner Verurteilung und Haftstrafe wandert Hans-Jörg Szymanek, wie gesagt, nach Sachsen aus. Seine Frau Jana ist Deutsche. Und so bekommen auch die Söhne, der mutmaßliche Redelsführer Jörg, sein Bruder Jörn und ein noch jüngerer Bruder namens Jorik, die deutsche Staatsbürgerschaft.
Und was man dann über die Familie weiß, über ihn und seine Frau Jana, ist, dass sie zum Beispiel ihre Kinder nicht in die Schule gehen ließen, sondern selbst unterrichtet haben zu Hause. Und wir haben aus auch Gesprächsprotokollen einiges erfahren, wie das da umgegangen sein soll. Also von klein auf ideologisiert, das muss man sagen. Also wenn man immer davon spricht, die Jugend radikalisiert sich im Internet oder bei Hasspredigern in der Moschee oder wo auch immer, muss man sagen, hier passierte es am Mittagstisch.
Die Erziehung der jungen Szymanek-Buben hat in den Augen des Vaters wohl Früchte getragen. Vor allem der älteste Sohn Jörg, so sehen es die Ermittler, setzt heute bei den sächsischen Separatisten fort, was der Vater schon in den 90er Jahren in Österreich begonnen hat.
Jörg Szymaneks Anwalt, ebenfalls ein bekannter Rechtsextremist, relativiert die Aktivitäten seines Mandanten gegenüber Spiegel TV.
Im Prinzip war es gar nichts, was die Justiz zu interessieren hätte. Es waren ein paar Jungs, die im Wald gerne mal ein bisschen gepicknickt und marschiert sind. Also so, man könnte sagen, Prepper ist so das aktuelle Wort dafür.
Die Ermittlungsakten geben allerdings tiefe Einblicke in das verstörende Weltbild des 24-jährigen Jörg Szymanek. Und mit Preppern, also Leute, die sich zum Beispiel mit langhaltbarer Nahrung oder großen Akku-Packs auf Stromausfälle vorbereiten, hat es wirklich nichts zu tun. In Chats bezeichnet sich Jörg Szymanek selbst offen als Nationalsozialist. Er verharmlost den Holocaust, spricht davon, dass er Menschen, die nichts mehr zum System beitragen können, töten will.
Wie unser Kollege Fabian Schmidt sagt, sind die Ähnlichkeiten zwischen der einstigen militanten österreichischen Gruppe WAPO und den sächsischen Separatisten schon erstaunlich. Und zwar nicht nur, was die familiären Verbindungen angeht.
Man sieht auch ideologisch und organisatorisch sehr viele Überschneidungen. Also eben diese paramilitärischen Übungen, dieses Rekrutieren von jungen Männern, Einimpfen von harten Antisemitismus und neonazistischen Inhalten.
Auch seine Kontakte in die rechtsextreme Szene der 1990er Jahre gibt der Vater an seine Söhne weiter.
Und es geht ja sogar noch weiter, weil wie wir jetzt berichtet haben, diese Woche, Spiegel, Standard und MDR haben ja auch die jüngste Generation der Szymaneks, eben die Beschuldigten bei den sächsischen Separatisten, auch Gottfried Küssel getroffen in Wien. Das heißt, auch diese Ebene ist noch aktiv.
Der Anwalt von Gottfried Küssel bestreitet gegenüber dem Standard übrigens, dass der bekannte Neonazi etwas mit den sächsischen Separatisten zu tun hat. Wen Küssel privat treffe, so der Anwalt, das gehe niemanden etwas an.
Es gibt aber noch einen Kontakt nach Österreich, der vermutlich seit der Neonazi-Vergangenheit des Vaters besteht und den die jungen Szymanek-Brüder heute nutzen. Ein Mann, der auch in den Ermittlungsakten der deutschen Behörden auftaucht. Er wird allerdings nicht als Beschuldigter geführt, deshalb nennen wir ihn hier A.K.
Ja, also AK ist auch eine sehr spannende Person, weil er schon als Jugendlicher aufgefallen ist mit Sprengstoffübungen, nennen wir es mal so. Also stammt auch aus derselben Gegend wie die Szymaneks, also Niederösterreich. Und dort gibt es Zeitungsberichte aus den 1980er Jahren, wo eben stand, ein junger Schüler hat irgendwie versucht, einen Weinkeller aufzusprengen und so weiter. Und dann bei einer Hausdurchsuchung seien NS-Devotionalien gefunden worden. Das ist dieser Herr K.
AK ist fast gleich alt wie der Vater, Hans-Jörg Szymanek.
Und der taucht jetzt plötzlich wieder im Umfeld der sächsischen Separatisten auf und hat eigentlich sein Hobby zum Beruf gemacht, ist nämlich wirklich Sprengmeister.
AK steht sogar auf einer Expertenliste des Innenministeriums. Er berät das Ministerium als Sachverständiger für Sprengstoff und erhält unter anderem Kurse beim österreichischen Bundesheer. Womöglich hat er aber auch mit den sächsischen Separatisten zusammengearbeitet.
Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass er Kontakt hatte zum Redelsführer, zu Jörg Szymanek direkt. Da geht es um einen Waffendeal, der da besprochen wurde. Ich glaube, es sollte ein Schalldämpfer von Jörg Szymanek an Herrn K. verkauft werden, der den dann weiterverkaufen sollte. K. bestreitet das auf Anfrage von uns.
Der Sprengstoffexperte AK unterhält sich mit Jörg Szymanek auch über Schießtrainings und wo man die in Österreich abhalten könnte.
Und das ist ja wieder so ein Beispiel, dass es wirklich hier Kontakte gibt in der Elterngeneration dieser jungen Männer. Ja? Das sind ja oft die Freunde vom Papa und vom Onkel, mit denen sie sich da austauschen.
AK selbst streitet ab, von den Plänen oder Aktivitäten der sächsischen Separatisten gewusst zu haben. Das österreichische Innenministerium, das den Sprengstoffexperten ja unter anderem als Lehrbeauftragten beschäftigt, meint auf Anfrage, sollten sich strafrechtliche Vorwürfe auftun, dann werde man Konsequenzen ziehen. Aktuell wird AK, wie gesagt, in den deutschen Ermittlungen nicht als Beschuldigter geführt.
Aber es gibt noch eine Spur, die von der Gruppe in Ostdeutschland nach Österreich führt. Und zwar direkt in die ursprüngliche Heimatgemeinde der Szymaneks.
Im Bundesland Niederösterreich, nicht weit weg von Wien, liegt die Gemeinde Langenlois. Dort wohnen etwas mehr als 7000 Menschen. Es gibt eine alte Burgruine, die liegt auf einem steilen Felsrücken am Ortsrand.
Die schaut schon aus wie ein bisschen aus einem Märchenbuch mit leicht gruseligem Touch. Es ist eine verfallene alte Burgruine, die da sehr mächtig thront, so halb im Wald. Und daneben ist so angebaut ein jetzt auch nicht wahnsinnig heimelig einladendes Forsthaus. Also Forsthaus klingt fast herrschaftlicher, als es dann ist.
Das Gebäude sieht schon fast baufällig aus. Die alten Gemäuer sind zum Teil großflächig von Wurzeln überwuchert.
Eigentlich gehört das Forsthaus der Gemeinde Langlois. Aber seit den 1970er Jahren mietet es die Familie Szymanek. In dem Waldgebiet drumherum hat Hans-Jörg Szymanek in den 90ern schon die Wehrsportübung der paramilitärischen WAPO abgehalten. Und als seine Söhne, die Szymanek-Brüder, noch klein sind, hat er auch mit ihnen dort trainiert.
Und das Forsthaus bei der Burgruine Kronseck, das war eben in den Plänen dieser jungen Männer, da kommt das auch vor, erstens als Kindheitserinnerung und zweitens das Ganze dort, die Wälder rundherum und das Haus als Rückzugsort, wenn irgendwas schief geht mit ihren Plänen am Tag X.
Wenn in Deutschland also alles zusammenbricht, dann wollen sich die sächsischen Separatisten nach Österreich zurückziehen. Bei den Razzien Ende 2024 stürmen die Beamten deshalb auch das alte Gebäude neben der Burg.
Im November letzten Jahres finden Ermittler dort Waffen, Munition und NS-Propagandamaterial. Sie sollen einer Vereinigung mit dem Namen Sächsische Separatisten gehören.
Stolze 30 Kilogramm Munition finden die Ermittler im Forsthaus der Familie Szymanek. Der Fund bringt auch den Onkel der jungen Separatisten in Bedrängnis, René Szymanek. Zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung ja Büroleiter des österreichischen Nationalratspräsidenten. Offiziell ist er es nämlich, der im Forsthaus seinen Wohnsitz gemeldet hat.
Hat dann aber gesagt, er war dort in Wirklichkeit 20 Jahre nicht und hat bei seiner Lebensgefährtin gewohnt.
René Szymaneks Verteidiger behauptet im ORF, sein Mandant hätte rein gar nichts mit den Aktivitäten seiner Neffen bei den sächsischen Separatisten zu tun. Mit uns wollte der Anwalt übrigens nicht sprechen.
Das sind 25 Hampelmänner in Sachsen, die sich laut Arbeitshypothese der Verfassungsschützer zur Aufgabe gemacht haben, die ehemalige DDR zu befreien, von wem auch immer, und zu übernehmen. Also da würde ich doch bitten, am Boden bleiben und objektiv zu ermitteln und zu evaluieren, mit wem haben wir es zu tun.
Die DDR befreien, damit meint er wohl, Teile Ostdeutschlands nach dem großen Umsturz am Tag X zu übernehmen. Konsequenzen hat die Sache für René Szymanek erstmal nicht. Weder die Freiheitliche Partei noch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz sehen nach dem Fund der Ermittler Handlungsbedarf. René Szymanek darf seine politischen Funktionen behalten.
Wenn man da ein bisschen rauszoomt und sich auch die FPÖ ansieht, da, also Rosenkranz hat dann von quasi Verdrehungen gesprochen, was René Szymanek betrifft, und dass da jetzt politisches Kleingeld gewechselt wird auf Kosten eines Mitarbeiters und dass er nach wie vor ihm komplett vertraut, also mehr als 100% vertraut, und gleichzeitig irgendwie keine Verurteilung in irgendeiner Form der sächsischen Separatisten oder auch dazu, dass da eigentlich NS-Devotionalien entdeckt wurden bei seinem Büroleiter offenbar. Also das muss man sich schon vorstellen.
Wobei man sagen muss, Walter Rosenkranz steht selbst in der Kritik, eng mit rechten Burschenschaften und neonazistischen Kreisen verbunden zu sein. Und ist trotzdem Nationalratspräsident. Der Druck auf seinen Büroleiter René Szymanek nimmt dann wenige Monate nach der Razzia im Forsthaus allerdings weiter zu.
Da sind E-Mail-Korrespondenzen von ihm mit Rechtsextremen publik geworden, wo er zum Beispiel zeichnet mit üblicher Gruß. Das kann man sich dann ausdenken, was er damit gemeint hat.
In diesen E-Mail-Korrespondenzen taucht auch der Sprengmeister AK wieder auf. Der stand ja in direktem Kontakt mit Jörg Szymanek, dem Redelsführer der sächsischen Separatisten. Man könnte jetzt meinen, dass die politische Karriere von René Szymanek spätestens mit dieser Mail-Affäre endgültig vorbei ist. Den Posten als Büroleiter des Nationalratspräsidenten muss er tatsächlich räumen. In seiner Heimatgemeinde Langlois sieht man Szymaneks Gesinnung aber offenbar nicht so eng.
Er wurde ein paar Tage später als Stadtrat in Langlois in Niederösterreich, wo die Familie lebt, angelobt. Mitstimmen der ÖVP der dortigen.
Unterstützt von der konservativen ÖVP ist Szymanek dort immer noch Gemeindepolitiker. Die FPÖ hat bei der letzten Wahl im Ort sogar zugelegt. Zumindest den Mietvertrag des Forsthauses, den die Familie Szymanek seit Jahrzehnten besitzt, will die Gemeinde angeblich auflösen. Geschehen ist das aber noch nicht.
Ja, also ich denke, in vielen Mietverträgen, wie wir sie vielleicht auch aus unseren persönlichen Erfahren kennen, steht ja auch ganz deutlich drinnen, dass man das Objekt nicht missbrauchen kann für Diverses. Ja. Für Munitionslager, für terroristische Gruppierung, glaube ich, das geben die meisten Mietverträge nicht her. Ja. Also manche haben ja schon Probleme, weil sie eine Katze zu Hause haben oder so. Also das finde ich schon interessant, dass man das nicht auflösen kann einfach jetzt.
Die Hausdurchsuchung im Forsthaus hat aber strafrechtliche Konsequenzen für die ganze Familie. Sowohl gegen Onkel René Szymanek als auch Vater Hans-Jörg Szymanek wird in Österreich ermittelt.
In Deutschland sitzen die Separatistenbrüder Jörg und Jörn jetzt seit November wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Ihnen und den weiteren 6 Festgenommenen drohen mehrjährige Haftstrafen. Und auch gegen weitere mutmaßliche Mitglieder wird noch ermittelt, etwa den jüngsten Bruder Jörg. Die sächsischen Separatisten sind bei weitem nicht die einzige rechtsextreme Gruppe, die in Deutschland oder Österreich einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Ziemlich bekannt ist zum Beispiel auch die sogenannte Reichsbürgerbewegung, die in Deutschland eigene Regierungen errichten will.
Man denkt ja immer erst, das klingt so ein bisschen Größenwahnsinn, oder was heißt ein bisschen, das klingt ziemlich größenwahnsinnig.
Unser Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt sagt aber, spätestens wenn solche Gruppen Waffen besitzen und paramilitärische Übungen durchführen, dann werden sie tatsächlich gefährlich. Wie viele solcher Zellen es in Deutschland und Österreich gibt, das ist schwer einzuschätzen. Vor allem, weil das meiste ja im Verborgenen stattfindet.
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es in den letzten Jahren immer wieder Einzeltäter gab, die sich eben auch in solchen sehr radikalen, sehr extremen Chatgruppen zusammengefunden haben.
Man spricht da mittlerweile auch von Terrorgram, weil die rechtsradikalen Terroristen so oft über Telegram kommunizieren.
Es gab immer wieder einzelne Festnahmen in dem Zusammenhang. Dann gab es aber auch zum Teil rechtsextreme Kampfsportgruppen, die zumindest an der Schwelle zum Rechtsterrorismus standen. Und dann so ein paar Gruppen, die eher in so einem, sag mal, Mischmilieu aus Reichsbürgern, Rechtsextremen und Verschwörungsanhängern waren, die eben auch solche Umsturzpläne geschmiedet haben, waren dann öfter eher Reichsbürgergruppen in letzter Zeit. Aber solche Fälle gibt es und es gibt vermutlich auch weitere Fälle in der Zukunft.
Die Grenzen zwischen Österreich und Deutschland verlaufen in den rechtsextremen Milieus teilweise fließend. Vor allem die identitäre Bewegung, über die wir im Podcast schon oft gesprochen haben, die ist im gesamten deutschsprachigen Raum verteilt. Und deren Ideologie überschneidet sich in manchen Punkten 1:1 mit der der sächsischen Terroristen.
Die Gruppe rund um Jörg Szymanek begreift sich offenbar auch als Teil eines viel größeren internationalen rechtsextremen Netzwerks.
Das wird zusammengefasst unter National Socialist Brotherhood.
Also auf Deutsch nationalsozialistische Bruderschaften, meint unser Kollege Fabian Schmidt.
Das heißt, das sind Neonazi-Zellen auf der ganzen Welt eigentlich, die sich dann lose über Telegram einzelne Mitglieder miteinander unterhalten und vernetzen.
Das FBI wurde ja auch erst auf Jörg Szymanek aufmerksam, weil der in einer amerikanischen Telegram-Gruppe aktiv war. Auffallend ist, dass es auch immer wieder Verbindungen zu Parteien am rechten Rand gibt, eben der AfD oder der FPÖ.
Das zeigt jedenfalls, dass in Teilen der AfD eben es eine Offenheit gibt oder dass sozusagen die AfD in Teilen auch gewaltbereite Rechtsextremisten anzieht. Und Ähnliches kann man dann offenbar auch auf die FPÖ übertragen.
Und natürlich stärkt es rechtsextreme Gruppen, wenn ihre Netzwerke bis in parlamentarische Parteien hineinreichen. Das gibt ihnen Rückenwind. Unser Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt beobachtet auch, dass Neurechte ihre Ideologien immer offener nach außen tragen.
Man merkt auch in Deutschland momentan, dass erstaunlicherweise es viele junge Rechtsextreme gibt, die wieder sehr anknüpfen an klassischen Neonazismus aus den 90er Jahren, also auch optisch.
Erst vor kurzem, Mitte März, hatten sich in Berlin hunderte Neonazis für eine Demo versammelt.
Großeinsatz für die Berliner Polizei. Ein paar hundert Neonazis, Rechtskonservative und AfD-Sympathisanten wollen am Samstag durch Friedrichshain marschieren. Die meisten kommen aus... Unter den Teilnehmern Truppen wie Deutsche Jugend voran, Jung und Stark, Deutsche Jungs oder Kampfbrigade Berlin, die sogar den Hashtag Nationalsozialisten verwenden.
Ich bin da zufällig gerade an dem Wochenende wegen was ganz anderem im Zug dort umgestiegen, wo dieser Aufmarsch war. Und die sahen zum Teil wirklich erstaunlich platt, stereotyp aus wie in den 90er Jahren. Springerstiefel, weiße Schnürsenkel, Bomberjacke, Lonsdale-T-Shirt und haben sich auch irgendwie nicht versteckt oder geschämt für ihre offen rechtsextremen und neonazistischen Ansichten, sondern haben die da irgendwie sehr lautstark da irgendwie im Zug und auf dem Bahnhof verbreitet und so. Und man hatte schon ein bisschen das Gefühl, die 90er Jahre sind zurück.
Unser Kollege glaubt, dieses wieder aufgeflammte Selbstbewusstsein der Rechtsextremen hängt auch mit dem Zeitgeist zusammen, der gerade immer weiter nach rechts rückt. Und das Problem gewaltbereiter Nazi-Gruppen wird immer größer.
Es nimmt auf jeden Fall wieder zu. Also man merkt es gerade auch bei den zum Teil sehr Jungen, die da in so neuen Gruppen, die entstehen, aktiv sind, die zum Teil auch gezielt jetzt Christopher Street Days angreifen. Das ist so ein Phänomen, das offenkundig sehr stark zunimmt, also gegen Homosexuelle vorgehen.
Ein extrem brutaler Fall dieser Art sorgt gerade in Österreich für Schlagzeilen. Dort haben die Behörden ein rechtsextremes Netzwerk zerschlagen.
Also aktuell geht man von 20 Beschuldigten aus, die über Monate hinweg mehrere Opfer, also da sind wir auch schon im zweistelligen Bereich, das sind die Opfer, von denen wir wissen, in Fallen gelockt haben, schwer misshandelt haben, gedemütigt haben, dabei gefilmt haben. Und diese Opfer waren zum Großteil homosexuelle Männer.
Über diesen Fall sprechen wir dann in der nächsten Folge von Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Sie unser Thema diese Woche interessiert hat, dann haben wir noch eine Empfehlung für Sie, und zwar der Spiegel-Podcast Firewall. Da geht es in einer der aktuellen Folgen um die sogenannte Reichsbürgerbewegung Deutschland, über die wir auch kurz gesprochen haben. Firewall finden Sie auf allen Podcast-Plattformen und den Link zur Folge stellen wir auch nochmal in die Shownotes. Und wie immer freuen wir uns besonders, wenn Sie uns auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören, folgen, bewerten und weiterempfehlen, falls Sie es nicht eh schon tun.
Sonstige Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Janis Schakarian, Daniel Reschitziger und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Eisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.